Ja, die Predigt beginne ich mal ohne weitere Umschweife. Predigt fast schon ein Bibelstudium. Wir werden heute viel in der Bibel, vorrangig im Neuen Testament, lesen. Und ich beginne mit einem Zitat. Ich sage gleich, welches das ist. Der Mensch. Wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, sie zu tun. Das ist ein Zitat aus dem sehr nachdenklich stimmenden Psalm 103, die Verse 15 bis 18. Und bei diesem Psalm stelle ich mir die Frage, was ist dieses Leben? Und was ist der Mensch? König David sagt es uns, wir sind wie Blumen auf dem Felde. Heute sind wir da und morgen schon kann dies alles vorbei sein. Im Grunde genommen hat auch der König Salomo, der Sohn desjenigen, der diesen Psalm geschrieben hat, recht. Er schreibt im Buch Prediger, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Prediger, Kapitel 1, Vers 14. Und doch trifft das, wie ich meine, nicht auf alles und jeden unbedingt zu. Es gibt Ausnahmen. Dass alles Nichtigkeit ist und ein Haschen nach Wind, trifft nicht auf alles und jeden zu. In dieser Predigt möchte ich Hoffnung machen, Mut machen, die Bedeutung unserer Existenz nochmal aufzeigen. Deshalb habe ich auch aus Psalm 103 gerade zu Beginn nicht nur gesagt, wie vergänglich der Mensch ist, sondern ich habe ja auch die Verse 17 und 18 zitiert. Ich paraphrasiere sie nochmals. Gottes Gnade gilt für all jene Menschen, die ihn fürchten und die seinen Bund halten. Gottes Gerechtigkeit erscheint jenen, die seinen Weg aufrichtig gehen, die seine Gebote nach Kräften halten. Das ist die Bedeutung dieser beiden Verse. Geschwister, haben wir uns jemals gefragt, wer wir sind? Sicherlich haben wir das. Wir sind ja nicht ohne Verstand auf die Welt gekommen. Doch ich meine nicht nur Name, Alter, Aussehen, eventuell Beruf oder Hobbys, das, was uns definiert, sondern wer sind wir in Gottes Augen? Sind wir jene aus diesem Psalm, die ihn fürchten? Sind wir jene, die seine Vorschriften tun? Oder sind wir jene, über die zusammenfassend gesagt werden kann, alles ist Nichtigkeit, ein Haschen nach Wind? Wer sind wir? Und viel wichtiger, wer sind wir in Gottes Augen? Diese Frage möchte ich heute in dieser Predigt beantworten. Als Titel habe ich mir ausgesucht, Berufen, Auserwählt und Treu. Berufen, Auserwählt und Treu. Zunächst klären wir eine grundsätzliche Frage, nämlich ob das, was Gott mit uns Menschen tut, überhaupt akzeptabel ist. Oder fragen wir anders, ist Gottes Handeln gerecht? Ist das, was Gott tut, gerecht? Die Bibel an sich ist ein Buch der Gerechtigkeit. Wir lesen hunderte Male von Gerechtigkeit und davon, dass Gott auch Gerechtigkeit von uns erwartet. Ein Beispiel. Psalm 11, Vers 7. Psalm 11, Vers 7. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Tatsächlich ist diese absolute Gerechtigkeit, die ihn ausmacht, tatsächlich eines der Hauptmerkmale von Gottes Charakter. Und in der Bibel, man kann ja viel über Gerechtigkeit spekulieren, doch in der Bibel gibt es ein Verständnis, das sich immer wieder zeigt über das Wort Gerechtigkeit. Und das sieht so aus. Der Böse wird für seine Taten bestraft. Der Gute wird für das Gute, was er tut, belohnt. der Sünder muss irgendwann sterben, doch der gesetzestreue Mensch wird dadurch leben. Dieses Konzept finden wir immer wieder in der Bibel, sehr häufig in den Psalmen, in den Sprüchen, in den Propheten, auch im Neuen Testament. Noch ein Beispiel, nur zu diesem Konzept, zu dieser grundlegenden Klärung Gerechtigkeit. Habakkuk 2, Vers 4. Habakkuk 2, Vers 4, und ich zitiere meistens aus der Luther- oder aus der Elberfelder Bibel, hier aus der Neue-Leben-Übersetzung. Habakkuk 2, Vers 4. Sieh, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist. Doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Da sehen wir diese Gegenüberstellung von dem einen und dem anderen, der Ungerechte und der Gerechte, der bestraft wird und derjenige, der lebt. Auch im Neuen Testament lesen wir von diesen Gegenüberstellungen zwischen Gut und Böse, zwischen denen, die errettet werden und jene, die verderben. Wieder ein Beispiel, Epheser 5, Vers 8. Epheser 5, Vers 8, eine Gegenüberstellung. Denn ihr wart früher Finsternis, Ungerechte, Leute, die den Weg des Lebens nicht gefunden haben. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Die Gegenüberstellung von etwas Schlechtem mit etwas Gutem, was wir durch den Glauben erringen können. Wer beurteilt denn, was gut und was schlecht ist? Natürlich Gott, der Schöpfer. Er richtet und beurteilt die Menschen. Er ist der gerechte Richter, wie die Bibel immer wieder offenbart. Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 16, Vers 5. Ein schöner Vers. Mir gefallen alle Verse, in denen Gott gelobt wird. Offenbarung 16, Vers 5 aus der Elberfelder Bibel. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Ja, Gott richtet gerecht. Auch der Altar in diesem Kapitel 16 spricht. In Vers 7 sagt der Altar, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Wenn nun Gott so gerecht ist, wie kann es dann sein, dass Gott ganz offensichtlich mit einigen wenigen hier auf der Welt arbeitet und mit anderen überhaupt nicht? Jesus erklärt auch dieses Konzept. Ich lese das nur vor, Johannes 6, 65. Johannes 6, 65. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Es sei ihm denn vom Vater gegeben. Es sei ihm denn vom Vater gegeben. Ist das nicht unfair? Ich kann also selbst gar nicht bestimmen, ob ich zu Christus kommen kann, ob ich gut, gerecht sein kann oder ob ich doch eher wie die Blume des Feldes bin, vergehe und in Nichtigkeit mein Leben friste. Passt das Konzept, was ich hier gerade ausarbeite, überhaupt in eine moderne Weltvorstellung, die uns umgibt? Eine Weltvorstellung von Chancengleichheit, von Gendergerechtigkeit, eine Weltvorstellung, wo alle das Gleiche kriegen müssen. Keinesfalls passt dieses Konzept hier rein. Aber Gott repräsentiert nicht unsere Gesellschaft. Er repräsentiert sich selbst. Und er definiert, was gerecht ist, nicht wir, wie wir gerade gelesen haben. Gott ist der gerechte Richter. Hesekiel erklärt uns Gottes Gerechtigkeit auch anhand einer Erwartungshaltung, die er an uns Menschen hat. Kapitel 33, Verse 18 bis 20. Hesekiel 33, Verse 18 bis 20. Diese Verse, darauf werde ich noch zweimal zurückkommen in dieser Predigt. Vers 18. Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Ja, der Gerechte muss sterben, wenn er Unrecht tut. Dann ist er ja kein Gerechter mehr. Und wenn sich der Gottlose von seiner Gottlosigkeit bekehrt und tut, was recht und gut ist, so soll er deshalb am Leben bleiben. Und doch sprecht ihr, also ihr ihr Israeliten, ihr Menschen. Nun doch sprecht ihr, der Herr handelt nicht recht. Der Herr handelt nicht recht. Während ich, also Gott, doch einen jeden von euch, ihr vom Hause Israel, nach seinem Handeln richte. Ob wir Menschen etwas als gerecht oder ungerecht empfinden, spielt bei Gott gar keine Rolle. Er ist Richter, weil er Schöpfer ist. Er beurteilt, ob ein Mensch gerecht ist oder eben nicht. Ob er bestraft werden muss oder eben nicht. Gott richtet uns, wonach? Hesekiel sagt es in Vers 20, nach unserem Handeln. Wenn wir also lesen, Johannes 6, 65, dass wir nur dann zu Gott kommen können oder zu Jesus Christus kommen können, wenn er uns persönlich dazu einlädt, ist das dann gerecht? Ja, und zwar deshalb, weil kein Geringerer als Gott diese Entscheidung trifft. Paulus erklärt uns das in Römer, im Römerbrief. Und jetzt werden wir überwiegend im Neuen Testament uns bewegen. Römer 9, Verse 14 bis 16. Ich finde es so schön, wie sich die Dinge aus der Bibel immer wieder ergänzen lassen. Altes und Neues Testament fließend ineinander übergehen. Wir haben ja noch das im Kopf, was wir gerade in Hesekiel gelesen haben. Und jetzt sagt Paulus in Römer 9, Verse 14 bis 16, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mit anderen Worten, ich entscheide, Gott entscheidet. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Ich will das haben. Nein, es liegt an Gottes Erbarmen, wie uns Paulus hier erklärt. Es liegt an Gottes Erbarmen. Schon wieder so eine Passage, die die demokratischen Gemüter erhitzen würde. Was wäre denn ein Richter in dieser Welt, der sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Nein, das wäre doch eine Willkürherrschaft. Doch bei Gott geschieht nichts willkürlich. Er beruft, wen er will, und er weist zurück, wen er will. Denn Gott kennt uns Menschen genau. Er verfolgt seine Ziele, nicht unsere Ziele. Wir bleiben in Römer 19 und in Vers 17 fährt er mit dem Gedanken fort, in Römer 9 meine ich, in Vers 17 fährt er mit dem Gedanken fort, indem er über den Pharao schreibt, zur Zeit des Exodus, dessen Herz verstockt war. Und in Vers 18 kommt Paul zu folgendem Schluss. So erbarmt Gott sich nun, wessen er will, und er verstockt, wen er will. Gott macht, was er will. Vor diesem Hintergrund dessen, dass Gott der gerechte Richter ist und die Entscheidung über alles trifft, über uns, über unsere Berufung, über unseren Weg, den wir gehen, die Frage wiederhole ich, wer sind wir hier, die wir hier sind, die hier zuhören? Oder biblisch gesehen, was sind wir? Wir lesen auch noch die Verse 20 und 21 in Römer 9. Da setzt Paulus die Logik fort, die er schon hier gezeigt hat. Vers 20. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn? Ja, auch Paulus stellt diese Frage. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister. Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da haben wir doch die Antwort. Was sind wir? Wir sind Ton, steht ja hier. Wir sind Ton in Gottes gerechter Hand. Ihr seid Ton, ich bin Ton. Wir sind ein Klumpen Ton, aus dem der Töpfer ein Gefäß machen möchte. Und dieser Töpfer, den Paulus hier benennt, der arbeitet ja nicht zum Spaß an irgendeinem Gefäß, probiert mal aus und guckt, was kommt. Nein, dieses Gefäß soll einen Zweck erfüllen. Es muss bruchsicher sein, es muss praktisch sein, es soll wahrscheinlich auch gut aussehen. Oder wie Paulus es nennt, ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch. Und was braucht ein Töpfer? Er braucht einen guten, einen formbaren, einen möglichst reinen Werkstoff. Denn auch ohne diesen Werkstoff, einen guten Ton, kann der beste Töpfer nichts tun. Bleiben wir in dieser Symbolik des Töpfers kurz. Wie arbeitet so einer? Was tut der Profi-Töpfer, wenn er seine Arbeit beginnt? Als allererstes natürlich sucht er sich erst einmal guten Ton aus. Ton, mit dem er arbeiten kann. Da, denke ich, sind wir uns einig. Und wer entscheidet, ob der Ton gut ist? Der Töpfer natürlich. Der Töpfer entscheidet, nicht der Ton selbst. Wo wir wieder bei Gott sind, der entscheidet und nicht der Mensch. Nehmen wir nun diesen Töpfer, der sein Werk beginnen möchte. In der Zeit des Apostels Paulus, da gab es noch keine Baumärkte oder Lieferdienste, die einen fertigen Ton liefern könnten, sondern er ging zum Fluss, an eine Stelle, die aussichtsreich ist oder war. Er nimmt sich dann einen großen Spaten und füllt seinen Trog mit Ton. Er trifft noch keine genaue Auswahl, sondern er greift einfach das ab, was an Material vorhanden ist. Er füllt es in den Trog, bringt es in die Werkstatt und das tut er immer dann, wenn er neuen Ton braucht. Diesen Trog mit Ton, den fängt er jetzt an zu sichten. Er besieht sich die Farbe, fachkundlich wie er ist, die Zusammensetzung, die Konsistenz dieses Tones. Und er nimmt dann den Ton, der ihm gefällt und fängt an, ihn zu bearbeiten, während er einen anderen Teil beiseite legt. Wahrscheinlich wird ein Großteil des Tones gar nicht genutzt, während ein gewisser Teil dieses Tones zu einem Gefäß verarbeitet wird. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, dieser Ton, dieses Gleichnis, was Paulus uns bringt, was aber auch sonst mehrmals in der Bibel Anwendung findet, dann erinnert mich das an eine Aussage von Jesus Christus aus Matthäus 22, Vers 14. Die steht auch noch woanders wiederholt, in Matthäus 24, glaube ich. Matthäus 22, Vers 14, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Das ist, wie der Titel der Predigt, den ich eben schon genannt habe, sagt, das Thema, worum es hier geht. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Oder mit anderen Worten, der Töpfer nimmt viel Ton und wählt ein bisschen aus, um sich etwas, ein Gefäß daraus zu fertigen. Warum steht denn eigentlich dieser Vers in der Bibel? Kann denn nicht Gott dem Abraham Kinder erwecken, wie wir lesen? Warum beruft er denn viele, nur um später wenige auszuwählen? Die Antwort liegt, wie immer, in der Heiligen Schrift. Nachdem wir festgestellt haben, dass Gott als Töpfer und als Schöpfer das Recht und die Macht hat, mit dem Ton nach seinem Willen zu verfahren, betrachten wir nun das Auswahlverfahren, das er mit dem Ton durchläuft. Er hat das Recht und die Macht zu machen, zu tun, was er will. Nehmen wir Gott, den Töpfer, hier auf der Erde, so wie wir jetzt gerade leben, im 21. Jahrhundert, aber schon seit Tausenden von Jahren. Dieser Gott ist doch im Grunde genommen ein ziemlich abwesender Vater für diese Welt, nicht wahr? Im Großen und Ganzen lässt er die Menschen gewähren. Er lässt sie Gutes tun, Schlechtes tun, er lässt sie in die Irre laufen, er lässt sie Kriege führen. Irgendwann sollen wir sicherlich aufwachen, die Menschheit meine ich, und erkennen, dass dieser Weg einfach nicht funktioniert, dass der Weg Satans einfach nicht funktioniert. Die Menschen sind ihres eigenen Glückes Schmied. Doch dieser abwesende Vater ist nicht so ganz abwesend. Er lässt die Menschen machen, hands off, wie man auf Englisch sagt, aber er arbeitet mit einigen. Wir haben ja gerade gelesen, er beruft viele. Viele sind berufen. Das heißt, Gott ist zwar entfernt, aber arbeitet mit einigen. Um in diesem Bild des Tones zu bleiben, es ist so, wie der viele Ton, der an den Bächen und an den Flüssen dieser Welt liegt. Es ist sehr viel Ton vorhanden in dieser Welt. Es sind sehr viele Menschen vorhanden. Ein einzelner Töpfer wird niemals den gesamten Ton an der ganzen Welt abgreifen können. Er wird sich einen Teil anschauen und er wird sich einen noch kleineren Teil aussuchen Und am Ende wird er mit einem noch geringeren Teil arbeiten und ein Gefäß herstellen. So verfährt Gott mit uns Menschen. Und was ist mit dem Ton, den dieser Töpfer tatsächlich anfängt zu bearbeiten, den er also ausgewählt hat, um damit etwas zu erschaffen? Zunächst stampft und drückt er diesen, um ihn möglichst formbar zu machen. Er vermengt ihn nach Bedarf mit Wasser, anschließend bearbeitet er den Ton und ist natürlich bemüht, ein möglichst gutes Gefäß herzustellen. Das, was wir hier gerade symbolisch beschreiben, das ist die Berufung, wie wir sie in der Bibel sehen. Von Gott berufen zu sein, ist schon etwas so Wunderbares, etwas sehr Gutes. Berufung bedeutet nichts anderes, als dass Gott uns die Hand hinstreckt und sagt, du, ich möchte mit dir arbeiten. Das ist dieser Moment, in dem den Jesus in Johannes 6, Vers 44 beschreibt. Johannes 6, 44 ist eine recht wohlbekannte Schriftstelle. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Dieses Ziehen, dieses Hingehen zum Menschen, das ist der Ruf Gottes, der sich an ein Individuum wendet und sagt, du, ich möchte mit dir arbeiten. Dieses Ziehen ist der Ruf Gottes, ist der Kontakt zu ihm, den er aufnimmt. Das ist der Töpfer, der den Ton in den Trog füllt. Das ist noch ganz unverbindlich. Ich behaupte, dass alle, die wir hier sitzen, diesen Ruf gehört haben und diesem auch gefolgt sind. Sonst wären wir nicht hier. Und das beantwortet ja auch schon einen Teil meiner eingangs gestellten Frage. Wer sind wir? Wir sind Berufene. Denn der Ruf Gottes ist an uns ergangen, offenbar, sonst wären wir nicht hier. Paulus erklärt in 1. Korinther 1, Vers 9, Paulus erklärt, dass wir nur durch die Berufung Gottes in eine Beziehung mit ihm eintreten und seinem Sohn eintreten können. Den Ton, den er nicht anfasst, den er einfach nicht beruft, der Ton wird auch nie etwas von ihm erfahren. Der wird es nicht schaffen, aus eigener Kraft. Er bleibt am Fluss liegen. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Wozu hat Gott uns berufen? Zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gott beruft uns in die Gemeinschaft mit seinem Sohn und damit auch zu ihm selbst. Hier steht es glasklar, dass wir von Gott berufen sind zu einer Gemeinschaft. Diese Berufung ist zielgerichtet. Sie hat einen eindeutigen Zweck. So wie der Ton, der zu einem eindeutigen Zweck abgetragen wird, nämlich, dass später aus ihm ein brauchbares Gefäß geformt wird. Diese Berufung, dieser erste Kontakt mit unserem Schöpfer, kann unser ganzes Leben verändern. Diese Berufung hat das Potenzial dazu, alles umzuschmeißen, was wir haben und was wir kennen. Es ist wie der Ton, der gestampft und durchgewalkt wird. Der Ton ist nachher nicht mehr das, was er vorher war. Er ist ein formbarer Werkstoff geworden, an dem die eigentliche Arbeit erst noch beginnt. Das ist Schritt 1. Wir sind noch nur bei Schritt 1. In Gottes Plan mit seinen Berufenen, mit seinen Erstlingen, mit seinen Heiligen. Gott beruft nicht jeden, er beruft nicht zufällig, sondern er entscheidet sich bewusst für einen Ton. Ich lese hier 2. Timotheus. Paulus ist eine große Hilfe, um dieses Thema richtig zu verstehen. Und ich lese aus der Schlachterbibel. 2. Timotheus 1, Vers 9. Gott, der uns gerettet und mit einem heiligen Ruf berufen hat. Gott hat uns mit einem Ruf berufen, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Hier sind wir wieder bei dem Gerechten, bei demjenigen, der das Recht dazu hat, zu tun und zu lassen, was er will. Wir selbst entscheiden nicht. Jedenfalls nicht, ob wir berufen werden. Das entscheidet Gott. Gott ruft uns aus der Welt heraus, hin zu sich. Doch was ist nun mit Jesus, der sagt, viele sind berufen? Wie kommt es dann, wenn wir viele haben, wo Gott wirklich einen Ruf hin erschallen lässt, wo Gott sagt, du, mit dir will ich arbeiten. Wie kommt es, dass nur wenige auserwählt sind? Woran liegt das? Gehen wir zum Gleichnis vom Sämann. Gehen wir zum Gleichnis vom Sämann. Markus Kapitel 4, Vers 3. Ein sehr bekanntes Gleichnis auch, aber nicht umsonst sehr bekannt. Es ist nämlich sehr wichtig. Hier sehen wir nämlich in diesem Gleichnis vom Sämann, dass nicht jeder diesem Ruf Gottes folgt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Markus 4, Vers 3. Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Dieser Sämann ist Gott und er sät, das heißt, er beruft, er geht hin und will, dass etwas kommt von seiner Arbeit. Die nachfolgenden Verse lese ich nicht vor, ich beschreibe sie mit meinen eigenen Worten. Wir haben hier also einen Sämann, Gott. Er verstreut viel Saat. Mit anderen Worten, nach meinem Verständnis, viele sind berufen. Er ruft den einen, doch bei ihm nehmen böse Vögel die gute Saat sofort wieder weg. Schade. Er hat die Chance gehabt, aber er hatte negative Einflüsse um sich, die ein Wachstum nicht zuließen. Bezogen auf andere Kirchen kann es auch sein, dass vielleicht sogar ein Prediger aus der eigenen Kirche dieser Vogel ist. Man geht zu diesem Prediger und sagt, ich habe was verstanden, hier diese Schriftstelle, die erklärt doch den Sabbat. Dann sagt der Prediger, nein, das verstehst du ganz falsch, das ist der Sonntag. Und schon kommt der Vogel und pickt den Samen fort. Schlimm. Dann ruft Gott den anderen, den er kurz begeistern kann. Aber nach kurzer Zeit verdorrt der Same. Dieser Mensch konnte oder wollte das Stampfen, das Quetschen des Tons nicht ertragen. Berufung ist kein einfaches Ding. Er gab auf. Dann in dem Gleichnis ruft Gott wiederum einen anderen, beziehungsweise streut den Samen hin. Dieser ist, finde ich, der tragischste von allen Berufenen. Er nimmt das Wort bereitwillig auf. Wahrscheinlich geht er sogar zur Kirche. Doch irgendwann ersticken Reichtum, die Begierden der Welt, Schläfrigkeit, irgendetwas Weltliches erstickt seinen guten Samen. Das ist zwar ein Ton, der sich gut formen ließ, aber er hatte zu viele Unreinheiten. Irgendwann musste er ausgetauscht werden. Dieser Same ging nicht auf. Am Ende, dem Gleichnis folgend, klappt es bei jenen, bei denen die Saat auf guten Boden fällt. Sie geht auf, bringt Frucht und erfüllt den ihr zugeteilten Zweck. Wir sehen in diesem Gleichnis, dass von 4 Samenkörnern nur eines Frucht bringt. Viele sind berufen, nur wenige sind auserwählt. In diesem Beispiel einer von 4. Die Berufung, wie wir gesehen haben, ist nicht unbedingt etwas Einfaches. Viele lehnen sie ab, weil sie Veränderungen oder Schwierigkeiten mit sich bringt. Sie bedeutet persönliche Verantwortung, der wir gerecht werden sollen. Paulus ermahnt die Epheser in seinem Brief. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Epheser 4, Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Der Berufung würdig zu wandeln bedeutet, dass die Berufung mit einer Erwartungshaltung Gottes kommt. Gott beruft uns nicht und lässt uns dann gewähren. Nein, der Töpfer hat Ansprüche. Und wir als sein Ton müssen diesen genügen. Vergessen wir nicht, es ist kein Selbstzweck. Das Nehmen des Tones dient einem Ziel, nämlich ein schönes und praktisches Gefäß zu ergeben. Der Ton ist doch nur der Weg zu diesem Gefäß. Warum ist denn dieser würdige Wandel gemäß der Berufung so wichtig, wie wir gerade gelesen haben in Epheser 4, Vers 1? Nun erstens, weil Gott uns ja gemäß unserem Handeln richtet, wie eben in Hesekiel 33 gelesen. Aber zweitens ist ja Gottes Plan an uns mit der Berufung noch lange nicht vollendet. Die Berufung ist ein Versuch Gottes an uns. Er gibt uns eine Chance. Er sagt, hier bin ich, komm zu mir. Und uns als Menschen ist völlig freigestellt, ob wir diesem Ruf folgen. Mit der Berufung sind noch überhaupt keine Verpflichtungen ausgesprochen. Sie ist vergleichbar mit einer Einladung. Oder noch besser, sie ist vergleichbar mit einem Date. Neudeutsch für, ich weiß gar nicht, wie sich das auf Deutsch nennt. eine Verabredung. Vielen Dank, Kuno. Ein Date. Zwei Menschen, die sich sympathisch sind, unterhalten sich. Das ist ja noch keine Verpflichtung. Diese Verabredung dient dem Zweck, sich kennenzulernen. Wenn nachher einer oder beide sagen, nee, die oder der passt nicht zu mir, dann ist das vollkommen in Ordnung. Man hat sich kennengelernt. Ein Date ist noch keine Verlobung. Eine Verlobung hingegen ist ein Versprechen. Mit ihr wird es richtig ernst. Ich bin froh, dass ich es selbst nie erleben musste. Ich habe es aber bei anderen gesehen, wie schmerzhaft es sein kann, wenn eine Verlobung gebrochen wird, wenn einer von beiden sein Eheversprechen zurückzieht. Der zweite Schritt in Gottes Plan mit seinen Erstlingen ist die Auserwählung. Sie ist etwas Exklusives. Wenige sind auserwählt. Ihr seht diesen Vers, viele sind berufen, wenige sind auserwählt, den treibe ich hier durch die Predigt, wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf. Aber an diesem Vers hängt tatsächlich das Verständnis von Berufung und Auserwählung. Denn wenn wir lesen, dass viele berufen, aber nur wenige auserwählt sind, dann ist hier eine Wertung vorhanden. Und es ist okay, wenn diese Wertung vorhanden ist, weil Gott sie macht. Deswegen die einleitenden Seiten oder Worte oder Minuten. Gott ist der gerechte Richter. Er tut seinen Willen und wir haben dem nichts hinzuzufügen. Gott wertet. Das ist wieder das Thema Gerechtigkeit. Kann es denn also sein, darf es sein, dass selbst unter den Berufenen, unter dieser Gruppe von Menschen, nur manche erwählt werden und andere verworfen werden? Ist das gerecht? Ja, das ist gerecht. Jeremia 18, Verse 3 bis 6. Jeremia 18, Verse 3 bis 6. Hier sagt Jeremia, nachdem er von Gott dazu beauftragt worden ist, und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf einer Scheibe. Auf der Scheibe, die Töpferscheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Aha. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? Spricht der Herr. Gott ist gerecht, denn er ist unser Schöpfer. Das eine Gefäß misslingt, nun, dann gelingt sicherlich ein anderes. Genauso ist die Auserwählung. Gott arbeitet mit dem einen Viertel der Berufenen. Es ist nicht ein Viertel, das ist im Gleichnis des Sämanns ein Viertel. Ich will damit nur sagen, er arbeitet mit denjenigen, die sich ernsthaft für ihn interessieren. Er bearbeitet den Ton nach allen Regeln der Kunst. Er ist sicherlich ein meisterhafter Töpfer. Wenn der Ton gut ist, formt er daraus ein Gefäß. Misslingt dieses Gefäß, ist es nicht erwählt, um später noch gebrannt und verziert oder glasiert zu werden. Misslingt dieses Gefäß, ist es verworfen, wie dieser Vers aus Jeremia gezeigt hat. Wenn sich jedoch der Ton in die gewünschte Form bringen lässt und wenn er diese Form hält, dann wird er für gut befunden. Dieser Ton, dieses Gefäß ist auserwählt. Die Auserwählung ist eine einzigartige Sache im Leben eines Christen. Sie ist nämlich der Moment, in dem Gott nicht mehr sagt, du komm zu mir, sondern der Moment, in dem Gott sagt, ich komme jetzt zu dir. Und wie tut Gott dies? 1. Petrus 1, Vers 23. Der Apostel Petrus beschreibt mit der vorhin verwendeten Symbolik des Samens das Folgende. 1. Petrus 1, 23. Denn ihr seid wiedergezeugt. Ich weiß, dort steht wiedergeboren, aber im Kontext, das griechische Wort kann ja auch Zeugen heißen und das kann auch hier nur Zeugen bedeuten, weil die Geburt erfolgt später. Denn ihr seid wiedergezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Der zuerst gesäte Same war vergänglich. Er kam ohne Verpflichtungen, ohne ein Versprechen. Er war ein Angebot, ein Date mit Gott. Doch dieser Same hier, von dem Petrus spricht, ist unvergänglich. Er ist ewig. Was ist dieser Same? Was ist dieser Same, mit dem Gott uns gezeugt hat, also uns zu seinen Kindern gemacht hat? Römer 8, Verse 15 bis 17 liefert uns darauf die Antwort. Gehen wir wieder zu Paulus. Römer 8, Verse 15 bis 17. Durch den unvergänglichen Samen erhalten wir nämlich ein Versprechen von Gott, das nur wir selbst brechen können. Nur wir können dieses Versprechen brechen. Gott verheißt uns die Ewigkeit. In diesem kurzen Abschnitt und macht uns zu seinen zukünftigen Erben. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ja, durch diesen Geist werden wir zu seinen Kindern. Der Geist selbst gibt uns Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Der Empfang des Geistes, des Heiligen Geistes, ist der Moment der Auserwählung. Als auserwählt bezeichnet zu werden, bedeutet, in eine Vertragsbeziehung mit Gott einzutreten. Gott hat sich für uns entschieden. Wir sind zu ihm hingegangen. Und jetzt sagt er nicht mehr, du komm zu mir, sondern er kommt zu uns, in unser Herz, wie es anderswo heißt, und nimmt dort Wohnung. Mit der Taufe besiegeln wir diesen Bund und erhalten das Geschenk, das diese Welt nicht empfangen kann, den Heiligen Geist. Dieser Geist beweist, wie wir gerade gelesen haben, dass wir Gottes gezeugte Kinder sind. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, wie wir oft schon gehört haben, das Unterpfand des uns versprochenen Erbes. Das sagt uns Paulus in Epheser 1. Der Prozess der Berufung und der Erwählung, dieser Prozess, den ich hier erkläre und beschreibe anhand von verschiedenen Symboliken, dieser Prozess wird in zwei Versen beschrieben. Epheser 1, Verse 13 bis 14. Und die Hoffnung für alle Übersetzung ist ja oftmals mehr eine Interpretation der Bibel als eine akkurate Übersetzung. Aber hier interpretiert sie das, was gemeint ist, wirklich schön. Deswegen lese ich auch in diesem Fall aus ihr vor. Epheser 1, Vers 13. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Also wir haben jetzt etwas gehört, wir haben einen Ruf gehört, die gute Botschaft von unserer Rettung. Das ist die Berufung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Das ist die Auserwählung. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil, als Unterpfand, an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dieser Geist ist das Eheversprechen Gottes an uns. Gott hat sein Date abgeschlossen. Er hat sich für uns entschieden. Mit anderen Worten, er hat uns auserwählt. Er hat uns auserwählt, die Braut Christi zu sein. Klingt das irgendwie abwegig, Braut Christi sein oder fremd? Es ist ein klares biblisches Konzept. 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Und ich lese nur den zweiten Teil dieses Verses. Der macht dieses Konzept schon deutlich. Was sagt Paulus hier in Vers 2? Ich habe euch verlobt. Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Wir sind verlobt, sobald wir Gottes Heiligen Geist empfangen haben. Mit Christus sind wir verlobt. Ich kann mir keinen besseren vorstellen. Damit haben beide Parteien ein Versprechen abgegeben, weil eine Verlobung ist ja immer ein Versprechen. Beide sagen, ich will mit dir auf ewig zusammen sein. Die Taufe und der anschließende Geistempfang beschreibt zwar hier die Hoffnung für alle mit einem Siegel, das uns aufgedrückt wird. Ich finde, sehr schön ist auch das Symbol eines Verlobungsringes. Dieser ist ein Zeichen, dass wir uns für eine Person entschieden haben. Wir haben sie noch nicht geheiratet, aber wir haben uns entschieden. Und jetzt warten wir auf die Hochzeit, die dann geschehen wird, wenn Christus wiederkehrt. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich lese Offenbarung 19, Vers 7 vor. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wer sind wir also? Die Frage habe ich eingangs gestellt. Wir, die wir hier sitzen, sind auf jeden Fall Berufene, aus meiner Perspektive. Sonst wären wir nicht hier, in einer Kirche, die Gottes wahres, ursprüngliches Evangelium vom Reich predigt, die Gottes Gebote hält, die Gottes Feste feiert. Aber sind wir auch Auserwählte? Sind wir die Braut, die sich bereit macht? Das beurteilt Gott, nicht wir. Denken wir nicht, dass wir wüssten, wer Auserwählter ist. Jakobus 4, Vers 12 sagt, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Es steht uns nicht an, zu richten. Gott entscheidet. Jeder kann sich im Laufe seines Lebens leider noch umentscheiden oder notwendigerweise. Diese Freiheit, die räumt Gott uns ein. Deswegen sind wir auch jetzt nur Verlobte, wie Paulus beschreibt. Wir sind ein unfertiges Gefäß, das noch zerschmettert werden kann. Gott von seiner Seite aus ist treu. Er verlässt uns nicht. Dazu gibt es viele Schriftstellen. Und wenn wir sehen, wie treu er mit Israel gewesen ist, obwohl sie so lange ihn verschmäht und abgelehnt haben, dann sehen wir, wie treu Gott ist. Aber es liegt am Ende an uns, ob wir diese Verlobung aufrechterhalten und bis zum Ende treue Jungfrauen bleiben. Warum ist nun diese Auserwählung etwas so anderes als die Berufung? Das ist halt eine andere Dimension. Die Berufung war ein Ruf Gottes an uns. Und die Auserwählung ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit, die sich hoffentlich bis an unser Lebensende fortsetzen wird. Auch ist unsere Hoffnung, wenn wir auserwählt sind, präziser und größer als die der Berufenen. Denn die Berufenen sind diejenigen, denen Gott die Hand hinstreckt. Ihnen ist noch kein Unterpfand gegeben, kein Versprechen abgegeben worden. Den Auserwählten hingegen ist der Verlobungsring auf die Finger gesetzt worden. Sie haben die ganze Welt, sie haben die ganze Ewigkeit vor sich. Es ist ihnen fest versprochen. Und dieser Unterschied zwischen Berufen und Auserwählt, der wird auch im Sprachgebrauch der Bibel sehr oft deutlich. Wenn Paulus, aber auch Petrus oder Judas, derjenige, der den Brief Judas geschrieben, den Judasbrief geschrieben hat, wenn sie von Auserwählten, Entschuldigung, von Berufenen reden, dann meinen sie oftmals die gesamte Gemeinde, in denen sich Berufene und Auserwählte befinden, also solche Berufene, die vielleicht noch nicht Gottes Geist haben. Zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 2. Da sagt Paulus der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Den berufenen Heiligen. So eine Formulierung finden wir auch in Römer 1, Vers 7 oder in Judas, Vers 1. Die Berufenen sind all diejenigen, die diesen Weg beschritten haben, die dem Ruf gefolgt sind, sogar diejenigen sind berufen, die dem Ruf nicht gefolgt sind. Paulus beschreibt die Kirche folgendermaßen. 2. Timotheus 1, Vers 19. So beschreibt Paulus die Kirche. 2. Timotheus 1, Vers 19. Der Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Das habe ich eben schon vorgelesen. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Das ist die Kirche, diejenigen, die Gott berufen hat. Das ist ein Sammelbegriff für Menschen, die Gott in Kontakt mit seinem wahren Evangelium gebracht hat. Damit meine ich nicht nur die wir hier sitzen oder die Zuhörer, sondern ich meine damit alle Menschen, bei denen Gott es versucht hat. Das können auch heutige Atheisten oder Katholiken oder Muslime sein. Das sind Menschen, die in den Kontakt mit Gottes Wahrheit gekommen sind. Warum? Weil Gott nicht zur Unwahrheit beruft. Er beruft nicht zu einem falschen Evangelium. Er beruft in die Wahrheit. Und das ist, weil Gott selbst die Wahrheit ist. Wenn nun diese Menschen berufen werden und diesem Ruf folgen, müssten sie ja irgendwann bei der Wahrheit landen. Sie müssten irgendwann bei der Wahrheit landen, wo Gottes Wahrheit gepredigt wird. Da müssten sie hinkommen, wo wahre Berufene und Auserwählte sitzen. Es gibt aber auch Berufene, die sind einfach nur berufen, wie aus dem Gleichnis des Sämanns erklärt. Die folgen dem Ruf nicht. Oder sie driften in Irrlehren ab oder lassen sich von weltlichen Dingen ablenken. Sie sind zwar immer noch Berufene gewesen, aber sie haben den Schritt in die Auserwählung nicht geschafft. Sie sind dieser Ton, der verworfen wird. Sie sind das Date, das zu keiner Verlobung geführt hat. Die Berufenen haben also eine lose Beziehung zu Gott, während in der Bibel den Auserwählten feste Zusagen gemacht werden. Schauen wir uns weiter kurz den Sprachgebrauch an. Ein Beispiel hier in Matthäus 24. Matthäus 24, 31, da lesen wir von Auserwählten. Und ich meine auch ganz bewusst nicht Berufene, sondern Auserwählte. Denn hier sagt Jesus, Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und das ist eine Beschreibung der Auferstehung. Nicht die Berufenen als Gruppe, die irgendwie mal Gottes Ruf gehört haben, werden auferstehen, sondern die Auserwählten werden gesammelt und auferweckt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Am Ende wird die Verlobte geheiratet und nicht diejenigen, mit denen mal irgendwann eine Verabredung stattgefunden hatte. Gehen wir kurz ins Alte Testament. Jesaja 65, Vers 9. Jesaja 65, Vers 9. Auch dort kommt der Begriff Auserwählte vor. Vers 9. Und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen und aus Juda einen Besitzer meiner Berge. Und meine Auserwählten sollen es besitzen. Und meine Knechte sollen daselbst wohnen. Nicht die Berufenen werden das Land besitzen, sondern diejenigen, die sich qualifiziert haben, die Auserwählten. Israel war dazu berufen, ins gelobte Land zu kommen. Dieses Privileg haben sie durch ihren Unglauben, durch ihren Ungehorsam wieder verloren. Deswegen ist Israel auch nicht auserwählt. Nicht zumindest in der ersten Auferstehung zu sein. Auch wenn ich hier gerade einen klaren Unterschied versuche zu zeichnen zwischen Berufen und Auserwählt, die Bibel ist nicht immer so 100% deutlich, wie ich es hier gerade versuche darzustellen. Manchmal ist auch von Berufenen die Rede, während ich eher erwartet hätte, dass Auserwählte da steht. Das ist nicht immer ganz eindeutig, das möchte ich gern klar machen. 1. Petrus 1, Vers 2 redet von Auserwählten, wenn sie einfach die Gemeinde ansprechen. Also anders, als wir eben in 1. Korinther 1, Vers 2 gelesen haben. Ich denke, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir dürfen nicht immer dieser hundertprozentigen Eindeutigkeit, nicht unser Verständnis von Auserwählung und Berufung scheitern lassen. Beides gehört zusammen. Es sind beides sukzessive Schritte, die hin zu etwas Höherem führen. Und beides bedeutet noch nicht, dass wir am Ziel sind. Es fehlt noch der dritte Schritt, auf den wir uns in den nächsten Minuten noch konzentrieren werden. Es fehlt noch der dritte Schritt. Um in dieser Predigt verwendeten Symboliken zu bleiben, es fehlt noch die Eheschließung. Es fehlt noch die Fertigstellung des Tongefäßes. Es fehlt noch das Urteil Gottes am Ende unseres Lebens. Es gibt eine Schriftstelle in der Bibel, die den Prozess dieses christlichen Werdegangs oder eines christlichen Lebens in drei Worten zusammenfasst. Schlagen wir auf Offenbarung 17, Vers 14. Offenbarung 17, Vers 14. Und das lese ich hier aus der Elberfelder Übersetzung, die das schön deutlich beschreibt. Hier lesen wir in diesem Kapitel 17, wie die Heiligen gemeinsam mit Christus gegen die endzeitlichen Könige kämpfen, diese 10 Könige. Und es heißt in Vers 14, diese, also die Könige, werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und jetzt kommt der interessante Teil. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Auf diese letzten Worte kommt es natürlich an. Treue zu sein, Geschwister, ist das Ziel. Auserwählte ist, wie soll ich sagen, ein herrliches Privileg. Berufen zu sein ist toll. Doch das Ziel unserer Berufung und Auserwählung ist es, Treue zu sein. Mit dem Begriff Treue oder, wie Schlachter es übersetzt, Getreue, ist jedoch eine Gefahr verbunden. Nämlich die Gefahr, als Untreue das Ziel doch noch zu verfehlen. Treu sein ist ein Prädikat, das sich jeder einzelne Mensch verdienen muss. Es ist eine Wertung. Und wir haben ja gesehen, Wertung ist nichts Schlechtes, insofern sie von Gott kommt. Die verlobte Jungfrau ist nur dann treu, wenn sie bis zur Ehe rein bleibt und die Ehe am Ende auch wie versprochen eingeht. Das Töpfergefäß ist erst dann fertig, wenn es die abschließenden Verarbeitungsprozesse wie Trocknung, Verzierung, das Brennen im Ofen durchstanden hat und sich als gutes Gefäß erwiesen hat. Jesus fragt in seiner Endzeitrede, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Matthäus 24, 45. Wer ist der treue und kluge Knecht, der am Ende das tut, wozu er aufgetragen oder was ihm aufgetragen worden ist? Ein Kapitel später, in dem Gleichnis von den Talenten, spricht hier Jesus über den Knecht, der bis zum Ende mit seinem Geld gut gewirtschaftet hat. Kapitel 25, Vers 21 in Matthäus. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Die Treuen erhalten die Belohnung. Die Auserwählten haben eine Verheißung, ein Versprechen, einen Verlobungsring. Die Berufenen, denen wird eine Chance gegeben. Doch tatsächlich nur die Treuen erhalten das Geschenk, ganz am Ende. Dieser letzte Schritt, dieser 3 Schritte, Berufene, Auserwählte und Treue, das ist der längste Schritt. Das ist die Bewährung, nach der entschieden wird. Die Auserwählten sind gezeugte Kinder Gottes, wie wir gelesen haben. Doch die Sohnschaft, das ewige Leben, das Kind Gottes sein als Geistwesen, das steht noch aus. Hebräer 10, 36, ich lese es nur vor, zeigt uns die Bedeutung der Treue auf. Hebräer 10, 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Nicht bevor wir den Willen Gottes tun, tragen wir die Verheißung davon, sondern nachdem. Nicht anders urteilt Jakobus. In Kapitel 1, Vers 12 sagt er uns, Jakobus 1, Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, nicht vorher. Dass diese Verheißung bis zur endgültigen Erfüllung ein Versprechen bleibt, das an unsere Entwicklung geknüpft ist, machen zahlreiche Bibelstellen deutlich. Diese Treue, also diejenigen, die mit Christus, mit dem Lamm gegen die Könige kämpfen werden, diese Treue haben etwas, was unbedingt notwendig ist. Sie haben bis zum Schluss durchgehalten. Wir haben eben in Hesekiel 33 gelesen, dass der Gerechte, der sich zu einem Sünder wandelt, sterben muss. Und andersrum auch, der Sünder, der sich zum Gerechten wandelt, wird leben. Paulus knüpft an genau die gleiche Sichtweise an, wenn er sagt an die Korinther, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. 2. Korinther 6, Vers 1 war das. 2. Korinther 6, Vers 1. Wir sollen die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. Die Gnade der Berufung und der Erwählung kann vergeblich sein, wenn wir nicht bis ans Ende ausharren. Das sagt auch Jesus, um noch hier die höchste Autorität zu zitieren, Matthäus 10, 22. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Nicht wer halb bis zur Halbzeit ausharrt, wird errettet werden. Wer ausharrt bis ans Ende? Solange wir hier auf Erden leben, Luft atmen, können wir das Ziel des Lebens nicht endgültig erreichen. Wenn es einen gab, der tatsächliche Gewissheit, volle Gewissheit auf die Auferstehung haben konnte, dann war es doch der Apostel Paulus, der sein Leben zu 100% in den Dienst an die Gemeinde stellte. Und doch sagt er uns in Philipper 3, ich habe angekündigt, das ist Bibelstudium, ne? Viele Schriftstellen. Gut so, finde ich. Philipper 3, Verse 13 bis 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Und das schrieb Paulus recht spät in seinem Leben. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Paulus wusste, dass er als Berufener und Auserwählter das Ziel noch nicht erreicht hatte. Er wusste dies auch von seinen Geschwistern, den Gläubigen, denn immer wieder ermahnt er sie eindringlich. Er sagt, niemand verführe euch. Epheser 5, Vers 6. Wer zu stehen meine, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Vers 12. Die Korinther brauchten die Ermahnung oft. Im zweiten Brief, Kapitel 13, Vers 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Er ist nicht der Einzige, der warnt, immer wieder. Petrus zum Beispiel, er sagt, fallt nicht aus eurer Festigkeit. 2. Petrus 3, Vers 17. Kurz vorher in diesem Kapitel ermunterte Petrus die Gläubigen, ihre Berufung und Erwählung, was, zu genießen? Nein, die Berufung und Erwählung festzumachen. 2. Petrus 1, Vers 10. Und Petrus schließt mit den Worten, wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Na, wenn wir es nicht tun, dann straucheln wir. Das heißt, nichts ist sicher, bis wir als Treue befunden worden sind. Natürlich können Auserwählte straucheln, sonst müssten sie ihre Erwählung ja nicht festmachen. Sie können sogar ganz abfallen, den Geist verlieren. Wie ich meine, die größte aller Tragödien für uns Menschen. Wir sind zerbrechliche Gefäße, Geschwister, deren Bewährung weiterhin anhält. Wir sind dabei vollkommen in der Hand des an uns arbeitenden Schöpfers, Töpfers, was auch immer. Und dieser Töpfer möchte, dass wir ein brauchbares Gefäß werden. Das ist keinesfalls nur eine schöne Symbolik, ein biblisches Bild von tiefer Bedeutung, sondern immer wieder als Konzept in der Bibel benutzt. Lesen wir als fast letzte Stelle 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Verse 20 und 21. Diesmal ganz normal aus der Luther-Übersetzung. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Irdene sind die Tönernen, von denen wir die ganze Zeit hier reden. Die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn, hier ist wieder die Voraussetzung, wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn, brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Ja, dieses Wenn, diese Erwartungshaltung, die zieht sich durch das gesamte Neue Testament, durch die gesamte Heilige Schrift. Und immer wieder sehen wir, dass wir brauchbar sein sollen, zu einem guten Werk bereitet sein sollen. Doch täuschen wir uns nicht durch diese harten Worte, die unheimlich wichtig sind und die wir uns zu Herzen nehmen müssen. Doch täuschen wir uns nicht. Diese Erwartung, die Gott an uns stellt, ist eingebettet in ein sanftes Kissen aus Gnade und aus Liebe, wie wir auch immer wieder lesen. Weswegen auch der christliche Lebensweg der beste Weg ist, den wir gehen können. Weil Gott gnädig ist und uns natürlich liebevoll leitet. Dieser gesamte Prozess, wie ich ihn hier gerade beschrieben habe und wie ich immer wieder die Bibel dazu genutzt habe, dieser Prozess ist eine Liebesgeschichte, wenn man ihn zusammenfassen möchte. Da ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Er nähert sich ihnen an und sagt, ich möchte, dass du mit mir eine Ewigkeit verbringst. Ich habe eine wunderbare Botschaft. Wer aber nun diesem Ruf nicht folgt, na, bei dem lässt er es bleiben. Wer diesem Ruf folgt, nach diesem Vater sucht, ihm gehorchen lernt und dessen Botschaft in sein Herz aufnimmt, dem verspricht er nun das ewige Leben. Er gibt ein Versprechen ab. Er gibt uns einen Verlobungsring. Wir sollen als zukünftige Braut Christi wachsen. Wir sollen uns reinigen und treu bleiben. Und erst ganz am Ende steht die Eheschließung. Sie ist unsere Geburt in das Reich Gottes. Sie geschieht bei der Auferstehung. Deshalb speisen ja auch die Auferstandenen gemeinsam mit Christus und feiern Hochzeit. Und der Braut wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Offenbarung 19, Verse 8 und 9. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist etwas Außergewöhnliches, etwas unendlich Besonderes, hier geladen zu sein. Jesus machte aus daraus überhaupt keinen Hehl, dass es etwas Schwieriges ist. Wir lesen in Lukas 13, wie ein Mann zu Jesus geht und eine Frage stellt. Lukas 13, Verse 23 und 24. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Viele versuchen, diesen Weg zu finden und schaffen es nicht. Viele sind berufen, doch nur wenige sind auserwählt. Schätzen wir uns glücklich, dazugehören zu dürfen. Ich sehe, dass hier unter uns Berufene sitzen und Auserwählte. Es ist unsere große, unsere lebenslange Aufgabe, treu zu bleiben. Schließen möchte ich mit denselben Worten, mit denen Petrus auch seinen ersten Brief geschlossen hat. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, dazu sind wir berufen. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1. Petrus 5, Verse 10 und 11.